Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Brandenburgs Ministerpräsident Platzek hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, aus gesundheitlichen Gründen. Er werde seine Ämter als Regierungschef und SPD-Landesvorsitzender Ende August aufgeben, sagte Platzek am Abend in Potsdam. Seine Kraft sei nicht mehr ausreichend, um den Job als Regierungschef ganz ausfüllen zu können. Platzek hatte im Juni einen Schlaganfall erlitten. Als seinen Nachfolger empfahl er den bisherigen Innenminister Woidke.
Ein schwerer Gang für Matthias Platzek. Er muss der Brandenburger SPD die Gründe für seinen Rücktritt erklären. Nicht von ungefähr, dass ihm sein politischer Ziehvater Manfred Stolpe zur Seite steht, wenn Platzek nach 11 Jahren als Ministerpräsident seine Ämter niederlegen muss. Sein Schlaganfall im Juni hat dem 59-Jährigen endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Einer der Ärzte hat das auf die Formel gebracht. Platzek, 40, 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten und das auch noch 10 Jahre, weil ich wollte immer bis zum 70. Lebensjahr arbeiten und werde das auch tun. Aber 80 Stunden, vergiss es. Und das musste ich einfach realisieren und umsetzen. Und da sage ich mal ganz klar, das Amt eines Ministerpräsidenten ist in 40 oder 50 Stunden nicht zu absolvieren.
Erst im Januar dieses Jahres hat Matthias Platzek auch den Vorsitz des BR-Aufsichtsrates neben seinen Aufgaben als Ministerpräsident und Chef der Landes-SPD übernommen. Sein angekündigter Rücktritt jetzt von allen diesen Ämtern bedeutet das Ende einer politischen Ära in Brandenburg. Die politische Karriere von Matthias Platzek beginnt in der Wendezeit 1989. Er sitzt für die DDR-Umweltbewegung am Runden Tisch. Bundesweit bekannt als Deichgraf wird er durch seinen Einsatz als Brandenburger Umweltminister während der Oderflut 1997. Manfred Stolpe macht ihn 5 Jahre später zu seinem Nachfolger als Ministerpräsident. 2006 wird Platzek zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt. Ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen muss er nach 2 Hörstürzen dieses Amt wieder aufgeben. Seine bis dahin wohl größte politische Niederlage. Doch in seinem Bundesland bleibt er unangefochten. Die Brandenburger wählen ihn nach 2004, auch 2009 als Regierungschef wieder. Eigentlich sollte er im nächsten Jahr wieder SPD-Spitzenkandidat werden. Doch jetzt der Rücktritt. Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke soll nun am 28. August vom Landtag zum neuen Regierungschef gewählt werden.
Ich habe Dietmar Woidke vorgeschlagen, weil nicht nur, weil wir uns seit 2 Jahrzehnten kennen und zusammenarbeiten, sondern, das verhehle ich auch nicht, weil er ein Typ ist, wie ich glaube, dass Politiker sein sollten. Er denkt erst und redet dann.
Und auch an der Spitze der Landes-SPD soll Woidke Platzeks Nachfolger werden.
Zu Platzeks Rücktritt jetzt meine Kollegin Esther Neumeier aus Potsdam.
Ja, für viele war der Rücktritt heute doch überraschend. Platzek hatte schließlich einen mehrwöchigen Urlaub hinter sich und nach seiner Rückkehr hieß es, dass es ihm eigentlich besser geht. Nun also heute dieser radikale Schritt, möglicherweise zu schwer, die Aufgaben, die da vor ihm liegen. Einerseits die Landtagswahl im Jahr 2014, da wollte er für die SPD als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Wir haben das gerade im Beitrag gehört. Andererseits die Großbaustelle BER, da ist er noch Chef des Aufsichtsrates. Wer das jetzt übernehmen wird, ist offen. Nur sicher ist, sein Nachfolger Dietmar Meuter wird es nicht tun. Das hat er heute nochmal in der Pressekonferenz bestätigt. Platzek also geht. Zurück bleibt auch eine Landes-SPD in Brandenburg, die offenbart, dass sie vor allem aus Matthias Platzek bestand. Und zurück bleibt auch eine neue große Baustelle auf dem Pannenflughafen BER. Und damit zurück zu Jens Rieger.
Bei einem schweren Busunglück in Süditalien sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen, 10 weitere wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich östlich von Neapel auf der Autobahn 16 bei Avellino. Der Bus war auf dem Rückweg von einem Wochenendausflug zu einer Pilgerstätte. Er rammte zunächst andere Fahrzeuge und stürzte dann von einer Brücke in eine Schlucht.
Weit verstreut lagen die Wrackteile des Busses am Unglücksort. Aus einer Höhe von 30 Metern prallte der Bus auf den Boden. Durch den heftigen Aufschlag wurden mehrere Personen samt ihrer Sitze herausgerissen und in die Böschung geschleudert. Die 48-köpfige Reisegruppe war gestern Abend um 8:15 auf dem Rückweg von einem Pilgerausflug. Nach Augenzeugenberichten raste der Bus auf ein Stauende zu, rammte mehrere Autos und kam so von der Straße ab. Ich sah plötzlich ein Auto an meinem Vorbeischrammen, dann prallte das Auto hinter mir auf mich drauf. Alles vibrierte. Überlebende sprachen von einem lauten Knall, hinter dem ein geplatzter Reifen stecken könnte. Auch ein Bremsdefekt wird nicht ausgeschlossen. Ebenso gibt es Zweifel an der Verkehrssicherheit der Straße. Ich hätte erwartet, dass die Leitplanken solche Unfälle verhindern. Aber der Aufprall war anscheinend so stark, dass der Bus nicht mehr zu halten war. Jetzt soll auch geprüft werden, ob den toten Fahrer eine Schuld trifft. Inzwischen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Die Leichen wurden in eine Schule in Monteforte Ilpino gebracht. Dort konnten die Angehörigen Abschied nehmen. Für morgen wurde in Italien Nationaltrauer ausgerufen.
Eine Serie von Bombenanschlägen hat heute den Irak erschüttert. Die Sprengsätze detonierten in verschiedenen Landesteilen, vor allem in Gegenden mit überwiegend schiitischer Bevölkerung. Insgesamt kamen nach offiziellen Angaben mehr als 50 Menschen ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Allein im Raum Bagdad detonierten 12 Autobomben, vor allem auf Märkten und belebten Straßen. Seit Beginn des Fastenmonats Ramadan am 10. Juli kamen im Irak mehr als 300 Menschen bei Bombenanschlägen ums Leben. Unter der Leitung des früheren amerikanischen Botschafters in Israel, Indyk, beginnen am Abend in Washington die Vorverhandlungen für neue Nahost-Friedensgespräche. US-Außenminister Kerry hatte ihn heute mit der Vermittlerrolle beauftragt. Zu dem Treffen werden jeweils 2 Vertreter von Israelis und Palästinensern erwartet. Unter Indyks Leitung sollen beide Seiten den Rahmen für konkrete Friedensgespräche abstecken. Beobachter rechnen mit schwierigen Verhandlungen. Hier ein Überblick über die Streitpunkte.
Im September 2010 brachte Präsident Obama schon einmal Palästinenser und Israelis an den Verhandlungstisch. Damals brachen die Gespräche nach kurzer Zeit ab. Nun wird erneut verhandelt um dieselben Themen. Bis 1967 existierte Israel innerhalb der sogenannten Grünen Linie. Im Sechstagekrieg eroberte Israel dann unter anderem das Westjordanland mit Ostjerusalem und den Gazastreifen. Während Israel den Gazastreifen 2005 verlassen hat, befinden sich im Westjordanland nach wie vor viele israelische Siedlungen. Die Palästinenser möchten ihren Staat Palästina in Gaza und im gesamten Westjordanland errichten, mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Doch die großen Siedlungsblöcke dürften wohl bei Israel bleiben. Im Austausch könnten die Palästinenser andere Gebiete bekommen. Ob und wie die restlichen Siedlungen aufgelöst werden, ist eines der großen Themen. Am problematischsten Ost-Jerusalem. Israel sieht ganz Jerusalem als ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt. Die palästinensische Bevölkerung in Ost-Jerusalem ist inzwischen von jüdischen Wohnvierteln umzingelt. Heiß umkämpft auch der Tempelberg. Hier befindet sich die Westmauer des einstigen jüdischen Tempels. Doch oben auf dem Tempelberg-Plateau stehen die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Und schließlich das Flüchtlingsproblem. 600.000 Araber wurden 1948 aus dem heutigen Israel vertrieben oder flohen. Mit deren Nachkommen sind es heute 5 Millionen. Viele leben in Flüchtlingslagern. Sie fordern ein Recht auf Rückkehr. Darauf aber müssten die Palästinenser als Kompromiss in den Verhandlungen verzichten.
In Tunesien hat Premierminister Larayet vorgezogene Neuwahlen für Mitte Dezember angekündigt. Er reagierte damit auf die wachsenden Unruhen im Land. In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften gegeben. Auslöser war der Mord an einem Oppositionspolitiker vor 4 Tagen. Dessen Anhänger machen radikale Islamisten für die Tat verantwortlich und fordern den Rücktritt der Regierung. Papst Franziskus hat sich für einen offeneren Umgang der katholischen Kirche mit Homosexualität ausgesprochen. Er wolle über homosexuelle Priester nicht aufgrund ihrer geschlechtlichen Orientierung urteilen, sagte Franziskus vor Pressevertretern auf dem Rückflug von Brasilien. Schwulenorganisationen begrüßten die Äußerungen. Franziskus Vorgänger, Papst Benedikt XVI., hatte das Priesteramt für Männer mit homosexuellen Neigungen abgelehnt. Kurz vor dem Start des Betreuungsgeldes ist das Interesse an dieser staatlichen Leistung für Eltern offenbar gering. Selbst in größeren Städten liegen nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios kaum Anträge vor. Eltern, die für ihre Kleinkinder weder einen Kita-Platz noch eine staatlich geförderte Tagesmutter in Anspruch nehmen, können von August an 100 Euro pro Monat erhalten. Die Opposition kritisiert, das Betreuungsgeld gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei.
Die Ministerin verteidigt weiter das Betreuungsgeld, auch wenn der Chor der Kritiker immer lauter wird. Dass die umstrittene Familienleistung nur schleppend angenommen werde, könne sie nicht erkennen. Die Zahl der Anträge werde noch steigen, so Christina Schröder.
Das hat vor allen Dingen auch etwas damit zu tun, dass wir ja bei dem Betreuungsgeld eine Stichtagsregelung haben und dass deswegen jeden Tag überhaupt erst der Kreis derer, die berechtigt sind, von Tag zu Tag mehr wird.
Doch Kritiker sprechen bereits von einem Ladenhüter. 142 Anträge auf Betreuungsgeld liegen zum Beispiel im Saarland vor, lediglich 44 in Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern, wo die CSU sich besonders massiv für das Betreuungsgeld eingesetzt hat, sind es 562. Gleichzeitig mit dem Betreuungsgeld führt die Bundesregierung zum August auch das Recht auf einen Krippenplatz für unter Dreijährige ein. Hier ist die Nachfrage groß. Mehr Geld in Kindergärten statt direkt in die Familien fordert deshalb die Opposition.
Das Betreuungsgeld kommt bei der Mehrzahl der Familien nicht an und auch nicht bei den Kindern, weil die Mehrzahl der Familien sich in unserem Land eher einen Kita-Platz wünscht, anstatt das Betreuungsgeld.
Wir als Linke wollen das Betreuungsgeld abschaffen und wir werden uns dafür einsetzen, dass der neue Bundestag noch in diesem Jahr sich mit diesem Thema beschäftigt.
Auch SPD und Grüne wollen das Betreuungsgeld abschaffen, falls sie die Wahl im September gewinnen sollten. Trotz politischer Sommerpause das Thema Kinderbetreuung wird zwischen Regierung und Opposition weiter hitzig diskutiert.
Mehr zur Diskussion über das Betreuungsgeld, unter anderem einem Katalog von zentralen Fragen und Antworten, finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. In den Markt für Elektroautos kommt neue Bewegung. BMW hat heute als erster deutscher Hersteller ein Serienmodell vorgestellt. Experten werten dies als mögliches Aufbruchssignal für die Branche. In Deutschland sind bisher nur wenige tausend Elektroautos zugelassen. Die Bundesregierung hatte als Ziel ausgegeben, bis 2020 eine Million solcher Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.
Ein Medienspektakel von BMW heute Nachmittag. Präsentation des neuesten Münchner Modells, zeitgleich in London, Peking und New York, als hätten BMW-Ingenieure das Auto neu erfunden. Und das ist er. Der i3, ein Elektroauto für die Stadt, für seine Erfinder ein Meilenstein der Mobilität.
Wir haben dieses Auto komplett neu aufgebaut, man kann sagen von Grund auf, und zwar um einen elektrischen Antrieb. Und das ist revolutionär.
Kleiner Motor, großer Akku, das Chassis aus Stahl, die Fahrgastzelle aber fast vollständig aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Diese Technologie macht das Auto leicht, aber auch teuer. Während Audi und Daimler auf herkömmlichen Leichtbau und Hybridtechnik setzen, geht BMW hier einen anderen Weg. Dennoch scheint es fraglich, ob der i3 dem E-Mobil zum Durchbruch verhilft, zumal bei einem Basispreis von 35.000 Euro.
Es wird nicht der Durchbruch sein. Für den Durchbruch bräuchten wir deutlich mehr. Da bräuchten wir die Aktionen und Aktivitäten der Politiker, die sich bis heute abgemeldet haben. Ideal wäre eine City-Maut für die großen Städte. Denn in den Großstädten kommen die großen Vorteile der Elektromobilität wirklich zum Tragen.
Seine größten Hoffnungen setzt BMW ohne dies in den asiatischen Markt. Für smogbelastete Megastädte wie Peking ist ein Null-Emissionsfahrzeug die Lösung schlechthin.
Nach dem Sieg bei der Europameisterschaft in Schweden sind die deutschen Fußballfrauen heute in die Heimat zurückgekehrt. Vor dem Rathaus in der Frankfurter Innenstadt wurde die DFB-Auswahl von tausenden jubelnden Fans empfangen.
Das sind die Folgen von zwei gehaltenen Elfmetern und einem geschossenen Tor. Frankfurt am Main feiert die Fußball-Europameisterin. Heute immer eine Hand am Pokal, gestern immer eine Hand am Ball. Torhüterin Nadine Angerer, die im Endspiel gleich zwei Elfmeter parierte. Sie und Torschützin Anja Mittag sorgten für den sechsten Europameistertitel für die deutschen Frauen in Folge. Dementsprechend lang war die Feier nach dem Triumph in Schweden, wo Angerer bereits das Geheimnis der zwei gehaltenen Elfmeter preisgab.
Ich bin unglaublich beweglich und was gibt's da zu lachen?
Heute Nachmittag dann die Rückkehr nach Deutschland. Mit einem Blick nach vorn und einem zurück.
Dann haben wir das Hotel gerockt und bis heute Morgen und dann sind wir noch in den See gesprungen und jetzt sind einige ein bisschen müde. Aber ich glaube, die Energie kommt gleich zurück.
Sie kam zurück. Der Himmel über Frankfurt am Main heute grau. Der Platz vor dem Rathaus jedoch schwarz, rot-gold. Beim Empfang für die Fußball-Europameisterinnen 2013.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. Juli.
Tiefs über Nordwesteuropa bringen uns Regen und vorübergehend angenehmere Temperaturen. Mit dem Hoch, das nach Frankreich zieht, strömt ab Donnerstag wieder Sahara-Luft zu uns. In der Nacht sind im Süden und Osten weitere teilweise kräftige Regenfälle sowie Gewitter unterwegs. In Sachsen sind unwetterartige Gewitter möglich. Von Westen lockert es auf. Am Tag Sonne und Wolken, teilweise zeigt sich die Sonne länger. Hier und da fallen Schauer, gegen Abend werden die Wolken im Nordwesten und Westen dichter, Regen folgt. In der Nacht bei Gewittern Sturmböen, am Tag weht der Wind mäßig bis frisch, an den Küsten stark böig. In der Nacht 18 Grad an der Spree, 10 Grad im Allgäu. Am Tag 20 Grad in Nordfriesland und 26 Grad an der Saale sowie am Oberrhein. Am Mittwoch viele Wolken, vor allem in der Nordhälfte fallen Schauer, später setzt sich in der Südhälfte immer mehr die Sonne durch. Am Donnerstag ist es im Norden noch leicht unbeständig, sonst ist es oft sonnig, am Freitag sonniges, heißes Sommerwetter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.20 Uhr mit Karin Mjoska. Ihre Tagesthemen: Platzek macht Platz, Brandenburg bekommt einen neuen Ministerpräsidenten und vom Oppositionellen zum Gotteskrieger, warum die Rebellen in Syrien immer radikaler werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.